finde es ja ein bisschen aufregend.
Ja. Ja,
Aber
ist es auch.
ein bisschen Kribbeln, das muss ja immer da sein, oder? Sonst wäre es ja komisch.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibilinga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
Unseren heutigen Raum bekommt Ursula Weltring. Sie ist studierte Diplompädagogin und Förderschullehrerin und hat aber laut ihrer eigenen Aussage den Weg des Lehrens verlassen und arbeitet nach einem bunten Lebenslauf mittlerweile als Prozessbegleiterin und Visionssucherin. Was das eigentlich bedeutet und wie so eine Visionssuche aussieht, warum es wichtig ist, dass man Rituale hat und wie es dazu kam, dass sie mal als Burggespenst gearbeitet hat, wird sie uns unter anderem gleich erzählen. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Folge Bibilinga Raum für, heute mit Ursula Weltring.
Yay, es geht los.
Super.
Bei uns zu Gast ist heute die liebe Ursula Weltring. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir freuen uns.
Genau. Wir fangen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, immer mit so einer kleinen, schnellen Fragerunde an. Und das würden wir jetzt auch gerne mit dir tun. Genau, und unsere erste Frage, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es noch nicht gehört, aber unsere erste Frage ist immer, isst du gerne Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Nein, auf gar keinen Fall.
Verdammt, ich bin hier echt auf verlorener Flur, auf einsamer Flur.
Ja, das tut mir leid.
Ja, ein paar haben schon gesagt, sie essen. Dein erster Song, der dich bewegt hat.
Oh, jetzt kommt mir Heidi in den Kopf. Das ist schlimm.
Aber offensichtlich hat es geprägt.
Offensichtlich, genau.
Warum findest du das schlimm?
Ich glaube, vielleicht kommt mir auch gerade Heidi in den Kopf, weil gestern saß ich in einem Café und dann kam so ein Schiff vorbei und da lief Heidi. Wie geht denn das nochmal? Genau. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Und das war halt so ein Tanz- oder so ein Partyschiff. Deshalb dachte ich gerade, oh nein.
Also die Malle-Version.
Ja, genau, die Malle-Version. Ich hätte gerne jetzt irgendwie so einen tiefgehenden Song euch dargeboten, aber nein, das ist jetzt wohl.
Wir nehmen Heidi, ist doch super.
Ja, genau.
Was war dein erster Berufswunsch?
Ich wollte Indianerin werden.
Wow.
Also Squaw. Indianerin darf man ja nicht mehr sagen, aber als Kind wollte ich Indianerin werden, genau.
Spannend.
Was war dein erstes Musikinstrument?
Die Blockflöte.
Standard.
Und spielst du sonst
Einstieg.
Noch? Genau. Spielst du sonst noch Instrumente?
Genau. Gitarre und Triangel.
Auch nicht so einfach.
Dein erstes Mal auf einer Demo.
Oh, ich glaube, das war eine Anti-Atom-Demo in Gorleben.
Ach, tatsächlich?
Genau.
Da habe ich mal gewohnt in der Nähe.
Echt? Ach, das, ja.
Deshalb, das war auch meine erste Demo.
Ah, okay, cool. Okay, dann kommen wir vielleicht doch noch zusammen, auch ohne Ananas.
Genau. Und was war dein erstes Konzert?
Oh, mein erstes Konzert... Jetzt fällt mir nur Sting ein.
Oh, wie cool.
Sting oder U2 war es, glaube ich. Ja.
Wie alt warst du da?
17.
Richtig gut.
Hörst du das immer noch beides?
Ja. Nicht mehr so oft, aber immer noch, ja.
Manche Bands, wenn die so im Herzen sind, die verlassen einen nicht, ne?
Ja, genau. Ja. Ich mag die auch gerne. Ja.
Genau. Dann erzähl uns doch mal, wer du eigentlich bist. Wir haben
Also
schon ein
einmal
bisschen,
genau
genau,
für
dass
unsere
dich einmal kurz,
HörerInnen
dass du
einmal.
dich einmal kurz vorstellst für unsere HörerInnen.
Wer bin ich? Das ist ja eigentlich eine schwierige Frage, ne?
Und wenn
Also,
ja, wie viele?
ja, genau. So ganz habe ich die Frage noch nicht, also in mir beantwortet. Aber genau, ich bin, ich sage jetzt mal einfach, was mir einfällt. Ich bin 46 Jahre alt, bin in einem Dorf im Münsterland geboren und wohne jetzt in Bielefeld zurzeit. Bin aber auch, ich habe gestern mal gerechnet, schon 16 Mal umgezogen in meinem Leben.
Wow.
Und ja, ich wollte damals unbedingt, als ich 18 war, nach Afrika. Und da bin ich auch ein Jahr gewesen. Und bei meiner Rückkehr, also da habe ich viel in so Förderschulen gearbeitet. Und bei meiner Rückkehr wusste ich, ich will Förderschullehrerin werden. Und bin dann nach Köln und habe Förderschullehramt studiert. Und das war ganz spannend, weil da ging es hauptsächlich so um Menschenbilder. Also eigentlich habe ich das Menschenbild studiert. Und das, genau, hat mich irgendwie so nachhaltig auch beeindruckt, einfach zu schauen, was ist eigentlich mein Bild vom Menschen. Genau, und dann bin ich gar nicht in dem Förderschulwesen gelandet, sondern habe dann noch mein Diplompädagogen gemacht und dann bin ich lange Zeit in der Erlebnispädagogik gewesen und habe da gearbeitet. Genau, und da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach Lust habe, persönlicher mit Menschen zu arbeiten. Genau, und dann bin ich irgendwann in der Arbeit gelandet, die ich jetzt mache. Und zwar begleite ich Menschen, die in also begleite ich Menschen in ihren persönlichen Entwicklungsprozessen und begleite so Lebensübergänge und arbeite als Visionssucheleiterin. Genau, und das ist mir so ein Herzensanliegen geworden, also Menschen in ihre Kraft zu begleiten.
Sehr, sehr spannend. Ich hatte im Rahmen der Vorbereitung auch auf deiner Homepage ein bisschen gelesen, dass ich, Inge hatte mir schon von dir erzählt. Man kann, glaube ich,
Ja.
sagen, ne, ihr kennt euch ja auch schon viele Jahre, als ihr euch kennengelernt
Genau.
habt. Und dann habe ich auch ein bisschen noch gelesen. Und da habe ich gelesen, dass du mal als Burggespenst gearbeitet hast. Und es hat mich schon. Was bedeutet das? Was heißt das?
Stimmt, das habe ich jetzt ausgespart.
Bewusst?
Ja, ich habe genau, ich habe ja in der Erlebnispädagogik gearbeitet und wir hatten genau, wir hatten so ein paar Programme auf einer Burg in der Eifel. Genau, und dazu, zu diesen Aufgaben gehörte es auch, das Burggespenst zu spielen, weil das war ein besonderer Teil der ganzen Spielgeschichte. Genau, von daher war ich, und da war ich ziemlich oft und war, genau, war deshalb auch Burggespenst.
Ah, okay. Ich habe es gelesen und musste es wirklich schmunzeln und dachte, was das wohl bedeutet.
Genau.
Auf welcher Burg war das?
Burg Blankenheim.
Hm.
Ich glaube, dieses Burggespenst lebt dort immer noch.
Tatsächlich,
Ja,
ja.
genau. Es hat jetzt nur einen anderen Namen.
Sehr cool.
Ach, schön. Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir gleich mal noch ein bisschen tiefer in manche Themen eintauchen. Und ich bin sehr gespannt. Die Birte hat eben ja gesagt, wir kennen uns schon länger. Und ich musste aber eben nochmal so drüber nachdenken, weil ich so dachte, das war einfach, als ich in der 8. Klasse war. Das sind ja einfach, ich war einfach 12. Es sind einfach Kindheitserinnerungen ja quasi. Aber irgendwie haben wir ja trotzdem immer wieder bis heute mal Kontakt, ne? Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir uns jetzt nochmal hier so, auch wenn nur virtuell, gegenüber sitzen.
Ja, das ist voll schön, echt. Ich freue mich auch total und habe gedacht, ja, verrückt, eigentlich hatten wir die ganze Zeit Kontakt, aber haben nie so richtig, also hatten nie telefoniert oder gesprochen, ne? Aber
Ja.
es ist voll schön, dich zu sehen. Du siehst toll
Ebenso.
aus.
Danke.
Ja.
Ja, genau. Magst du vielleicht mal erzählen? Also du hast ja vorhin gesagt schon, dass dein erster Berufswunsch war, ein, wie hast du es genannt?
Die Squaw werden.
Ja. Und das ist ja durchaus auch ein Bereich, der irgendwie jetzt auch mit in deinem Leben teilhat. Kann man das so sagen?
Ja, irgendwie ist das spannend, dass du das jetzt so sagst. Genau, vielleicht ist ein Stück davon geblieben, ja.
Magst du für unsere HörerInnen mal erzählen, was das vielleicht mit deinem Beruf jetzt zu tun hat?
Genau, dafür muss ich es. Naja, vielleicht muss man auch manchmal nicht Dinge klar haben, wenn man sie erzählt. Genau, ich habe ja eben von Visionssuche erzählt. Und Visionssuche in der Art und Weise, wie wir das oder wie ich das jetzt mache, es ist schon eine moderne Variante, aber der Ursprung liegt halt, genau, liegt halt in vielen alten Kulturen, unter anderem sozusagen auch bei den Indigenen aus Amerika. Und ich habe halt auch zwei Lehrer in Amerika sitzen und die haben das halt von den Cheyenne also auch übernommen, aber auch aus vielen anderen Kulturen. Und das wäre jetzt so ein bisschen der Bezug, den ich sozusagen zu Squaw herstellen könnte. Dass halt ja, die indigenen Völker von früher einfach ganz selbstverständlich auf Visionssuche waren. Sozusagen mit ihren Jugendlichen ausgezogen sind, um sie zu initiieren. Und das ist halt sozusagen die Bedeutung von der Visionssuche im Prinzip. Ein Übergangsritual, was Menschen darin begleitet, einen Schritt weiterzugehen und in was Neues initiiert zu werden, sozusagen.
Ist das ein festes Ritual oder ist es generell, ist es ein Überbegriff?
Das ist ein festes Ritual.
Und das hast du quasi auch übernommen von den Cheyenne oder?
Ich habe das sozusagen gelernt im Eschwege-Institut. Also es gibt eine zweijährige Ausbildung und die Art und Weise, wie wir das jetzt machen, ist eine moderne Form. Und die hat aber sozusagen immer die gleiche Struktur. Also es gibt zwei Lehrer aus Amerika, das sind Stephen Foster und Meredith Little. Und die haben sozusagen lange geforscht und sozusagen diese Visionssuche wieder in moderner Art und Weise aufbereitet und sind dabei, genau, oder bei dieser Art von Arbeit gibt es den Arnold von Gennep, der festgestellt hat, dass, also der hat geforscht in Tausenden von Übergangsritualen in allen möglichen Kulturen zu jeder Zeit und hat eine gleiche Struktur festgestellt. Und da geht es erstmal darum, dass es eine Vorbereitungszeit gibt, wo man sich von dem Alten sozusagen ablöst. Und dann gibt es eine Phase, wo man sozusagen ganz allein ist, also wie so ein Zwischenraum, also wo man sozusagen sich diesem Nichtwissen hingibt. Also einfach, ja, wie so in dieser Pandemiezeit, in der wir waren, ne? Dass wir einfach eben mal eine Zeit haben, wo wir nicht wissen, was jetzt kommt. Und die ist auch wohl ganz wichtig. Und dann gibt es noch eine dritte Phase, die dann sozusagen wie so die Integration von dem Ganzen und die Rückkehr in die Gemeinschaft bedeutet. Und das ist wohl allen Übergangsritualen gleich und das finde ich total spannend. Und so ist auch die moderne Visionssuche aufgebaut.
Und das bedeutet Übergang jetzt zum Beispiel von Jugendlich zum Erwachsenendasein oder was für Übergänge kann ich mir da vorstellen?
Genau, das ist halt so der erste große Übergang, für den einfach so eine Visionssuche auch konzipiert war, ne, wo so in alten Kulturen sozusagen die Jugendlichen initiiert haben ins Erwachsensein. Genau, und wenn man das geschafft hat, dann war man auch gut vorbereitet für alle anderen Übergänge, die danach kamen. Und heute ist es aber auch so, also in meiner Arbeit, dass es alle möglichen Übergänge begleiten kann, dass Das kann die Midlife-Crisis sein oder eine Hochzeit oder Trennung oder das Altwerden oder ein Schulbeginn oder Schulabschluss. Genau. Einfach so.
Und wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen? Also, wenn angenommen, ich weiß nicht, ich würde jetzt, ja, man hätte jetzt zum Beispiel einen Neustart in einem neuen Beruf vielleicht oder so. Wie kann ich mir vorstellen, dass du mich da zum Beispiel jetzt begleitest?
Also ich mache das hauptsächlich so, dass ich zum Beispiel Visionssuchen ausschreibe. Ne, wie jetzt, habe jetzt drei Visionssuchen, die ich in diesem Jahr anbiete und schreibe die aus. Und genau, wenn du mich jetzt kontaktieren würdest, dann würde ich vielleicht erstmal mit dir einzeln arbeiten und so gucken, wo stehst du denn gerade und was sind so deine Lebensthemen und was steht so an. Und vielleicht kann ich dich dabei unterstützen. Also wie so eine Einzelarbeit, ne? Wie so ein Coaching, Beratung. Und dann kann es sein, dass du sagst, okay, ich würde jetzt gerne so eine Visionssuche machen, weil das ist wie so ein Bestätigungsritual, dass du jetzt genau an dem Punkt bist, und möchtest das und das bestätigen. Zum Beispiel, dass du jetzt dein Abitur gemacht hast oder dass du jetzt gerade sagst, wow, ich heirate in 3 Monaten und ich würde gerne die Zeit, die ich bisher hatte, total wertschätzen und will einfach diesen Punkt, an dem ich gerade im Leben stehe, bestätigen und gehe auf Visionssuche. Genau. Oder es
Schwierig.
ist eine andere Art von Krise, in der du bist, ne? Wo du herausfinden willst, was ist denn eigentlich gerade los und ich möchte wissen, was will da jetzt in mein Leben kommen. Und dafür kann dann auch so eine Visionssuche gut sein, ne? Einfach,
Schön.
ja. Im Wald zu sitzen und zu schauen, was passiert, wenn nichts mehr passiert.
Das heißt, es findet immer draußen statt, oder?
Genau.
Ja.
Und kommen denn auch wirklich Menschen aus den ganzen Lebensbereichen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, kommen da wirklich Menschen oder gibt es so Gruppen, wo du merkst, okay, da sind jetzt die Leute offener für, sich auch auf die Suche zu begeben?
Ja, das ist total unterschiedlich, mit welchen Themen die Menschen kommen. Oder auch, was das für Menschen sind. Das finde ich halt auch so spannend an der Arbeit. Ich habe allerdings oft Menschen, die gerade so in der Mitte des Lebens sind. Irgendwie die, ja, wie so Midlife-Crisis nennt man das. Genau, wo die überlegen, okay, was will ich eigentlich noch vom Leben? Oder halt ganz junge Menschen, die halt irgendwie noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen. Also gerade von der Schule kommen oder vielleicht auch noch, ja, noch nicht genau wissen, was ihre Aufgabe im Leben ist und das herausfinden möchten.
Richtig gut, das stelle ich mir super vor. Also da denke ich mir manchmal, das hätte ich in einem gewissen Alter oder vielleicht auch immer noch echt auch mal gebrauchen können. Irgendwie auch gerade so, wenn man irgendwie Ausgang Schule und wie geht's jetzt weiter, ne? Wie starte ich jetzt ins Leben? Das
Ja, genau.
ist schon wichtig. Cool. Und ihr habt euch auch über die Schule kennengelernt, ne? Inga, erzähl mal.
Ja, letztendlich, also ne, es war halt wirklich in der 8. Klasse. Was da jetzt irgendwie, also ich muss sagen, ich habe das sehr präsent irgendwie immer noch. Und ich habe eben noch kurz mit einer Klassenkameradin gesprochen auch. Und wir haben auch so kurz darüber geredet, wie unterschiedlich wir Dinge wahrgenommen haben oder auch über was für unterschiedliche Dinge wir uns Gedanken gemacht haben, so auch in der Zeit. Und ich habe es irgendwie ganz präsent, habe das Gefühl, dass das für uns alle so ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch war und auch für das, was wir als Klasse auch bis jetzt noch sind, ganz viel dafür getan hat, so und
Also hast du mit der Klasse quasi auch wie so ein Coaching dann gemacht, oder?
ja, es war so ein Projekt, es hieß, glaube ich, wurde uns als Jungs- und Mädchenprojekt verkauft.
Untergejubelt.
Das würde man heute ja so wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Genau, und Ich weiß gar nicht genau, was der Aufhänger war. Also natürlich hatten wir die typischen Unruhen in der Klassengemeinschaft und auf jeden Fall hieß es auf einmal, die Ursula und noch jemand kommen jetzt einmal die Woche oder so war das, gell? Und ja, und dann waren wir nachher noch 2 Wochen auf Klassenfahrt mit euch auch und haben da auch, man muss eben dran denken, dieses Solo, ne, diese Zeit alleine haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie das, also wenn du dich daran erinnerst. Ich meine, für dich war es ja eins von vielen Projekten, für mich war das ein Projekt. Aber wie auch so die Arbeit mit Schulklassen ist oder machst du das überhaupt noch?
Ja, das ist ganz spannend, weil das ist nicht nur eins von vielen, weil das ist witzigerweise auch ein Projekt, was wir da zusammen hatten, was ich ganz oft, von dem ich ganz oft erzähle. Und witzigerweise habe ich letztens noch den Werner getroffen, der war ja quasi mit dabei oder hat das ja auch initiiert. Und dann ist das ganz oft, dass wir dann nochmal davon erzählen. Und jetzt hat er mich nochmal angefragt für so ein Schulprojekt. Und dann fand ich das ganz schön. Also ich fand das so, also was ich ganz oft davon erzähle, ist, dass was da einfach bei euch passiert ist, das war für mich selber so grandios. Und das lag vielleicht auch daran, weil das ein Projekt war, was über längere Zeit ging. Und wo wir, ich glaube, wenn wir einfach jetzt nur so ein Wochenende gekommen wären, wäre das alles gar nicht passiert, was dann am Ende passiert ist. Aber ich weiß noch, das war alles irgendwie total wichtig, ne? Diese einzelnen Treffen. Weil am Anfang habe ich so gedacht, oh Gott, das ist aber auch, das wird ganz schön hart werden, habe ich gedacht, weil da war so viel Mobbing auch so und gar nicht so offen ausgetragen, sondern eher so versteckt. Und irgendwie habe ich gedacht, auch mal sehen, wie das wird. Und das war ja so krass, weil am Ende auf dieser Klassenfahrt ist das ja alles aufgebrochen. So, da, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dass dann auf einmal alle, die da gemobbt wurden, plötzlich aufgestanden sind und gesagt haben, wie es ihnen eigentlich damit geht. Und dann auf einmal die, die immer gemobbt haben, so geschockt waren, was sie da eigentlich machen. Das war da überhaupt nicht klar. Und so, und da war ja, da ist ja so viel passiert irgendwie. Ich war ganz beeindruckt auch von dem, was ihr da so geleistet habt. Und da war da auch nochmal dieser Courage Daniels da, der aus Südafrika. Also, wo ich auch dachte, ich meine, das ist echt eine berühmte Persönlichkeit. Ich habe heute nochmal ein Video von dem gesehen. Und ich dachte, wow, die Klasse hat auch echt ganz schön was bekommen, so, ne? Aber wir haben auch ganz schön was von euch bekommen am Ende. Weil das hat sich einfach total gelohnt, ne?
Wer war das aus Südafrika?
Coleridge Daniels heißt der. Das war jemand, der auch mit den Straßenkindern dort gearbeitet hat.
Ah, okay.
So, und hat mit denen ja richtig coole Sachen gemacht. Also er hat einfach, ich glaube, ziemlich viele Kids da aus dem Sumpf gerettet. So.
Aus welchem Land kommt er?
Südafrika.
Südafrika.
Genau. Der ist auch schon gestorben.
Okay.
Aber sein Sohnemann taucht jetzt so auf und hat jetzt auch angefangen, diese Arbeit zu machen. Finde ich ganz schön.
Geht in die
Naja, das
Fußstapfen
war.
des Papas.
Ja, genau. Genau, aber das war jetzt noch so eine Fußnote, aber irgendwie, das war sehr nachhaltig und besonders diese Klassenfahrt. Ja.
Ja, ich hatte auch echt so danach das Gefühl, jetzt hat einfach jeder seinen Platz. So. Und es hat sich, würde ich sagen, auch nicht mal verändert, ne? Und wir machen jetzt auch regelmäßig irgendwie Klassentreffen. Es sind natürlich nie alle dabei. Aber klar, und manche haben auch gar keinen Kontakt zu irgendwem. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine Basis da, wenn man sich sieht. Dann, ja, das habe ich auch als sehr, sehr besonders wahrgenommen irgendwie. Und ja. Und ich kann mich an, dass der, wie hieß er jetzt? Daniels?
Coleridge, ja.
Courage. Bei uns war, da kann ich mich nur daran erinnern, dass es so ultra geregnet hat und wir alle in so einem kleinen Zelt saßen und uns untergestellt haben. Und er aber irgendwie richtig krasse Reden geschwungen hat und alle ganz beeindruckt danach aus diesem Zelt gegangen sind und man gar nicht so genau wusste, was da jetzt los war. Aber ja.
Ja, das weiß ich auch noch genau. Da hat er alles gegeben.
Ja. Ja, total spannend. Und im Nachhinein denke ich auch immer wieder krass, und das war, als wir 12 waren oder 13 waren, so dass man in dem Alter überhaupt in der Lage ist, diese Entwicklung mitzugehen oder dass, ja, dass wirklich sowas Nachhaltiges passiert dann letztendlich, ne? Und nicht sobald man wieder im Schulalltag ist, es wieder umgeswitcht ist oder so.
Ja. Ich glaube, gerade in dem Alter entwickelt sich ja so sehr auch eine Persönlichkeit, ne? Und ich glaube auch gerade so, also ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, da war auch immer viel mit Mobbing oder, also ich glaube, das ist wahrscheinlich in einem gewissen Alter auch so, dass man irgendwie Grenzen austestet und schaut, wie weit kann man gehen oder wie weit wird mit einem gegangen. Das finde ich toll, in dem Alter sowas eben auch, auch zu machen. Hast du auch mit jetzt so, ich sag mal, so ein bisschen älter, so 15, 16, 17-Jährigen auch zu tun? Oder gibt es da nochmal Unterschiede im jugendlichen Verhalten zum Beispiel auch?
Ja, mit denen habe ich eher zu tun. Mhm. Weil da gibt es ein Ritual, das nennt sich Walk Away. Mhm. Und das ist so wie so ein Abschluss der Schulzeit. Und das ist eher so in dem Alter. Und da machen die so ein 24-Stunden-Solo. Genau. Und die sind dann eher so, genau, 15 bis 17.
Das heißt, 24-Stunden-Solo, die sind dann quasi 24 Stunden alleine. Und dann kommt man wieder zusammen und berichtet, was man erlebt hat oder was es mit einem gemacht hat. Oder?
Genau.
Ja.
Also die sind dann sozusagen 24 Stunden alleine im Wald.
Ohne Handy.
Ohne Handy.
Genau. Gar nicht so einfach heutzutage bestimmt.
Ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist die moderne Vision so rauf, wir nehmen einfach nur eine Woche das Handy weg.
Ja, genau.
Das stimmt. Genau. Und jetzt nächste Woche wäre jetzt eigentlich eine Jugendvisionssuche. Das ist nochmal, eine Visionssuche ist halt wirklich, die geht über 12 Tage. Und da sind die dann 3 bis 4 Tage und Nächte draußen. Und das ist schon eine Hausnummer so, ne? Auch dann fastend und alleine. Und
wow.
Ja. Und ja, das ist schon verrückt, was dann da auch passiert. So.
Das glaube ich.
Ja.
Hat denn Corona-technisch irgendwas sich bei dir geändert an deiner Arbeit?
Im Prinzip nicht. Also klar, ich konnte jetzt letztes Jahr nicht, also ist halt manches ausgefallen und auch in diesem Jahr schon. Und das, was aber auffällt, ist so, dass, oder was ich so feststelle, ist, dass in der Pandemie jetzt ganz viele Themen hochgespült kommen. Also dass viele, die ja einfach gerade mit ihren persönlichen Themen konfrontiert sind und dadurch auch ja, die Buchungszahlen steigen sozusagen. Ja.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch keine einfache Situation für alle irgendwie, ne? Also,
ja.
Ich meine, klar, um Gottes Willen, also die, die jetzt auch noch erkrankt sind, ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Aber ja, wie viel Zeit man irgendwie mit sich auf einmal zum Beispiel auch hat, ja, wenn sonst keine Ablenkung möglich ist, außer vielleicht nur noch die Arbeit.
Genau.
Kommt man an Grenzen. Kenne ich.
Ja. Kennen wir wahrscheinlich alle.
Jetzt. Alle, genau.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Du wirst ja wahrscheinlich auch, wenn du so dicht an den einzelnen Persönlichkeiten bist oder auch an den einzelnen Geschichten mit manchmal auch schwierigeren Themen konfrontiert. Wie grenzt du dich da ab oder wie gehst du damit um?
Hast du ein schwieriges Thema im Kopf oder so ein, als Beispiel, jetzt so psychische
Zum Beispiel, ja.
Gute Frage, wie grenze ich mich ab?
Oder hast du ein Ritual vielleicht, was du irgendwie danach machst oder so?
Genau, ich gucke halt immer schon, dass ich gut bei mir bin. Und oft ist es so, dass ich mich auch vorher räuchere, so dass für mich klar ist, okay, hier ist mein Raum und da ist der Raum der anderen. Und genau, und das ist auch einfach total wichtig in dieser Arbeit, dass ich weiß, was zu mir gehört, dass ich da nicht was auf die anderen projiziere und gut bei mir bin und ja, und einfach auch gut begleiten kann. So. Also, dass ich mitfühlend bin, aber nicht da drin mich verliere, sozusagen. Genau, und dafür ist es auch total wichtig, dass, also ich arbeite immer zu zweit, also in so einem, zumindest in so einem Ritual, dass ich immer einen Kollegen habe, der dann auch mal übernehmen kann oder der da auch nochmal zwei Augen hat und mir nachher spiegeln kann, hier, da warst du aber über deiner Grenze oder so, ne? Und das finde ich auch total gut.
Das ist ja auch gut. Das stelle ich mir auch wichtig vor,
Ja,
dass man sich
genau.
selber auch feedbacken kann, ne?
Ja, genau. Ja.
Magst du vielleicht für unsere HörerInnen noch mal kurz erklären, was das mit dem Räuchern auf sich hat?
Genau. Also ich räuchere gerne mit Salbei. Das ist so ne, getrocknete Salbeipflanzen oder Salbeiblätter. Und wenn ich die anzünde, dann steigt halt so ein Rauch auf. Und wenn ich sage, ich räuchere, dann ist das so wie ich reinige mich eigentlich mit diesem Rauch. Also. Und das ist für mich wie so ein Ritual, was ich mache, damit ich einen besonderen Moment markiere. So, jetzt passiert was Besonderes. Manchmal mache ich damit, starte ich damit ein Ritual oder ich reinige was, dass was Neues passieren kann. Also es ist wie so eine Handlung einfach. Und ich erkläre das manchmal so, dass ich, wenn ich jetzt einen Teebeutel habe und den aufgieße, also wenn ich jetzt Salbei aufgieße mit heißem Wasser, dann reinigt das sozusagen oder desinfiziert auf so körperlicher Ebene. Und ich finde immer, so Rauch ist so ein bisschen reinigt auf so geistiger Ebene. So, zumindest ist das für mich so symbolisch so ein schönes Element dafür. Und das kennt man ja auch aus so spirituellen Richtungen, ne? In der Kirche wird ja auch geräuchert. Oder Räucherstäbchen riecht man oft in so Yoga-Zentren. Genau.
Ja, und woher kommt das?
Das
Ist das?
Räuchern. Gute Frage, das weiß ich gar nicht genau.
Okay. Ja,
Ja.
spannend.
Auf deiner Homepage habe ich von Heldinnenreisen gelesen. Und das fand ich ganz, ganz schön zu lesen, wie das erklärt wurde. Und bedeutet das, wenn du jetzt so ein Ritual machst, dass du auch darauf dann eingehst, dass es quasi immer in diesem, quasi auch eine Heldinnenreise ist mit dem Klienten?
Genau. Also das, die Visionssuche zeichnet sozusagen eine Heldinnenreise nach. Das ist ganz spannend, weil der Joseph Campbell, ein Amerikaner, der hat festgestellt, dass in jedem Märchen, in jeder Sage und in jedem, also in jeder Geschichte ist quasi derselbe Ablauf sozusagen. Also ist immer gleich, egal zu welcher Zeit, in welcher Kultur. Und das finde ich halt total spannend, weil anscheinend scheint es eine menschliche Seelenbewegung zu sein, die danach gezeichnet wird. Und ich habe das ja eben schon erzählt, dass das bei den Übergangsritualen auch festgestellt wurde. Und dieses Übergangsritual ist quasi folgt genau der gleichen, dem gleichen Schemata. Und das ist sozusagen aufeinander abgestimmt, damit man dieser seelischen Bewegung folgt. Und das finde ich ganz schön, weil das dadurch einfach so eine Wirkkraft hat, die halt uralt ist und so ja einfach an was Tiefmenschlichem andockt.
Also das heißt, das bedeutet sozusagen, dass der Held oder die Heldin sozusagen in was, ja, was Unbekanntes, kann man sagen, aufbricht, und muss dann gegen jemanden kämpfen. Oder das ist so der Klassiker.
Das ist der Klassiker, genau. Ein schönes Walt Disney Dorf. Am Anfang ist alles
Genau.
irgendwie im scheinbaren Gleichgewicht.
Alle singen ein Lied, die Vögel
Genau.
singen.
Ja, dann gibt es meistens einen Ruf. Genau, es gibt meistens irgendeinen Ruf. Dieser Ruf kann sein, dass die Prinzessin entführt wurde oder dass der Bauersjunge einfach irgendwas in sich spürt, dass er unbedingt jetzt in diesen dunklen Wald muss. Obwohl doch alle im Dorf sagen, dass man niemals lebend aus diesem Wald zurückkehrt. Genau, und dann weiß er aber, er muss unbedingt dahin gehen oder vielleicht wurde auch die Prinzessin in diesen Wald entführt. Genau, und dann geht er in diesen Wald und muss Prüfungen bestehen und gegen den Drachen kämpfen. Und manchmal weiß man auch nicht, wer Freund und wer Feind ist. Und auch das muss man herausfinden und manchmal auch die richtigen Fragen beantworten, weil einem ein alter, weiser Mann begegnet oder eine alte Hexe. Und so, genau, auf jeden Fall ist die Belohnung am Ende, dass man das Elixier des Lebens bekommt. Und das hat verschiedene Formen, dieses Elixier sozusagen. Entweder man rettet die Prinzessin und bekommt die dann zur Frau, oder es ist die Heilpflanze oder der Schatz oder der heilige Gral. Und dann geht es eigentlich darum, dass das zurückgebracht wird ins Dorf, damit alle daran teilhaben können. Und dann müssen alle feststellen, dass es stimmt, dass niemand lebend aus diesem Wald zurückkehrt, weil der, der zurückkommt, nicht mehr derselbe ist. Genau. Und so ist das auch auf Visionssuche.
Genau, also dann, man kann quasi sagen, dann ist man sozusagen wie ein Held oder eine Heldin sozusagen auf der Reise und erlebt ja natürlich nur im übertragenen Sinne den Kampf mit dem Drachen oder vielleicht ist der Drache ja auch in einem selber drinne. Aber schön, das ist ja auch, fand ich total schön geschrieben und sehr
Ja.
bildlich.
Ah ja, schön. Genau, und der Drache wird auf jeden Fall kommen da draußen.
Ja.
Und manchmal muss man ihn erst nach dem Namen fragen.
Genau.
Aber du hast recht, da sind eher so, genau, so Schattenanteile oder Themen, mit denen man da zu tun hat dann. Ja, und das Schöne finde ich einfach, dass es wirklich darum geht, also der Schatz ist dann wie so eine Erkenntnis oder dass du einfach mehr du selber bist und deine Gemeinschaft hat halt was davon, wenn du mehr du selber bist
Auf jeden Fall.
und in deine Kraft kommst, ja.
Ja, ich finde manchmal so in der heutigen Zeit geht es manchmal so verloren, ne, wer man selber ist, weil man sehr beschäftigt ist damit, sich irgendwie, ja, ob es jetzt irgendwie eine Selbstdarstellung ist auf irgendwelchen Portalen oder ja, vielleicht irgendwie auch ein bisschen eine gewisse Sorge. Also, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, um Gottes Willen, ne? Also, aber ja, ich glaube, es ist manchmal schwer, ja, wahrhaftig irgendwie ehrlich zu sein mit den Mitmenschen.
Ja.
Weil die Gesellschaft ja irgendwie auch ein gewisses Bild fördert und fordert, das man ganz unbewusst irgendwie ja auch erfüllen möchte. Und nur wenn man nicht alles erfüllen kann, merkt, ah, okay, vielleicht bin ich doch was anderes, wer anderes.
Genau,
So.
ja. Ja, und dafür haben wir die Krisen, so, ne? Also dafür sind die einfach gut, cool, dass die uns irgendwann herausfordern, um herauszufinden, wer man wirklich ist. Ja, das finde ich ja ganz schön. Und genau, Inga, du hast das ja auch vielleicht erlebt, so dieses, da so Schutzräume schaffen, wo wir einfach wahrhaftig sein dürfen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das am Ende passiert ist, ne? Dass alle plötzlich von Herzen ihre Wahrheit gesprochen haben und da, ja, weil man gemerkt hat, hier ist ein Raum, wo ich das machen kann. So.
Wie mutig auch. Also da habe ich
Ja,
eben, als du es
Hammer.
erzählt hast, dass gerade auch die, die gemobbt werden, den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, hier, damit geht es mir nicht gut. Boah.
Ja, voll,
Also
das war der Hammer.
Respekt. Das
Werde ich auch nicht vergessen. Also sie sind halt auch wirklich aufgestanden, alle saßen und sie sind auch, also das ist ja auch irgendwie, das ist echt verrückt im Nachhinein. Aber ja, irgendwie habt ihr uns diesen Raum geschaffen, ne? Oder das ist echt.
Ja, dass auch eine Sicherheit ja offensichtlich auch da war, ne? Also, dass man sich auch in einem, in, dass ja, das ein geschützter Raum war, wo man sich das auch getraut hat, ne? Also,
Ja,
das ist
genau.
schon, das ist ja immer wieder Thema, ne? Mobbing, ob es jetzt irgendwie in der Schule oder auch im Berufsleben oder das muss man leider immer erleben.
Ja.
Und es wird sich auch, glaube ich, oft auch nicht die Zeit genommen, ne, das dann auch wirklich von Grund auf aus dem Weg zu räumen. Es werden ja häufig so oberflächlich irgendwie, dass man sich im Alltag nicht zu so sehr stört oder so, genutzt, aber dass es wirklich einfach aus dem Weg geräumt wird. Wer nimmt sich da heute noch Zeit für? So.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Spannend. Du schreibst auch einen Blog, Ursula, auf deiner Homepage. Haben wir das richtig gesehen?
Naja, man könnte sagen, es war so ein Ansatz von, ich möchte mal einen Blog schreiben, der ist da ein bisschen verwaist.
Okay. Weil, also, oder mit was für Themen befasst du dich da oder wolltest dich befassen?
Das hast du schön formuliert, Inga. Genau. Ich wollte, oh, ich merke einfach, bei mir ist mal so viel in Bewegung und genau, und ich bin dann ja gerade mit diesen ganzen Themen, die glaube ich gerade auch in der Welt unterwegs sind, mit dem großen Wandel und dem Bewusstseinswandel, so viel unterwegs. Und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Gedanken verfasst habe, dann kommt schon wieder der nächste. Genau, und ich habe dann irgendwie meinen Blog irgendwann vergessen, sozusagen. Aber es ist vielleicht noch offen, da nochmal was zu teilen. Aber eigentlich geht es mir im Moment, was mich bewegt, ist ganz viel, das, ja, das, was gerade passiert, ne? Und irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen. Das ist so mein Thema. Irgendwie, ich befasse mich gerade viel mit so Wahrnehmungspsychologie und bin ganz erstaunt darüber, wie wenig wir wahrnehmen, beziehungsweise bewusst wahrnehmen können und wie sehr wir so im Prinzip nur das sehen, woran wir glauben. Und genau, und ich glaube, wenn wir wenn wir einen Wandel hinbekommen wollen, dann müssen wir uns neue Geschichten erzählen oder an andere Dinge glauben. Und das finde ich ganz spannend, weil unser ganzes Körpersystem im Prinzip auf Ökonomie ausgerichtet ist, also ganz viel Energie sparen. Und deshalb sehen wir im Außen eigentlich nur das, woran wir glauben. Das heißt, die Welt ist eigentlich nicht so, wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie du bist. Also, wir können nur das sehen, was wir selber sind, sozusagen.
Und schreibst du denn an Geschichten, wenn wir neue Geschichten brauchen?
Ja, ich schreibe an meinen persönlichen Geschichten. Genau. Also, wo ich merke, okay, der Wandel fängt natürlich immer nur bei, also fängt immer bei einem selber an. Und ich merke gerade, dass ich ganz viel versuche herauszufinden, was erzähle ich mir eigentlich für Geschichten. Von der Welt und von mir selber und möchte ich eigentlich noch daran glauben oder wird es Zeit, neue zu erzählen? So, genau, da bin ich ganz viel dran. Und im Prinzip
Gut.
ist das auch Teil meiner Arbeit, ne? Genau.
Das habe ich mich eben auch gefragt, wenn du die Menschen so intensiv begleitest oder auch ne, mit ihnen auf Visionssuche gehst, gehst du denn auch auf Visionssuche?
Ja, ich gehe auch auf Vision suchen. Ja. Also wir haben das, dass wir das unter Kollegen manchmal so organisieren, dass wir das zusammengestalten und wir nennen das dann Coming Home, also wie so nach Hause kommen. Und das sind dann vielleicht nicht 12 Tage, weil wir nicht mehr diese ganze Vorbereitungszeit brauchen. Aber wir gehen dann schon auch 4 Tage, 4 Nächte raus. Und erzählen uns dann nachher die Geschichten und spiegeln uns die Geschichten. Genau, und ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Einmal, weil wir ja auch oder weil ich ja auch in so einem Entwicklungsprozess bin und auch wissen will, okay, was mache ich denn da eigentlich? Und wenn ich nicht immer wieder selber rausgehe, vergesse ich vielleicht diesen Faden, worum es eigentlich geht. Ja.
Auf was freust du dich am meisten, wenn du rausgehst?
Aufs Fasten. Nein, das war ein Scherz.
So, das ist das Schlimmste für mich. Oder das Schlimmste, aber es wäre das Schwierigste für mich.
Das ist auch die Hölle für mich.
Das
Also am meisten, ich glaube, ich freue mich da, nee, ich freue mich da eigentlich nie drauf, aber es gibt so eine Erinnerung oder so eine Ahnung und das weiß ich aber, dass ich das nicht machen kann, sondern entweder passiert das oder es passiert nicht, dass ich in dieses Gefühl komme, in dieses tiefe Gefühl, mit allem verbunden zu sein. Und dass es eigentlich überhaupt keine Trennung gibt, dass diese Trennung eine totale Illusion ist. Und das ist halt wie so eine sehr tiefe spirituelle Erfahrung. Also wie so eine, ja, manchmal ist es wie eine Gottesbegegnung, aber auch so ein tiefes Eins, also ein Einssein-Gefühl. Und das ist so erleichternd. Und das ist einfach eine schöne Erinnerung. Und ich, genau, und ich weiß, ich kann das nicht machen. Und ich glaube, ich habe manchmal dann Angst, dass es nicht passiert.
So, ist es schon mal nicht passiert? Oder ja, kommt es jedes Jahr? Oder nicht jedes Jahr, aber jedes Mal?
Ich glaube, wenn ich das machen will, dass das passiert, dann passiert es meistens nicht. Erst wenn ich an diesen verzweifelten Punkt komme oder an irgendeinen Punkt, der so voller Verzweiflung ist, und wo ich nur noch loslassen kann. Und dann passiert. Genau.
Und auf was freust du dich am meisten, wenn es wieder in die Zivilisation zurückgeht?
Ich glaube auf die erste Umarmung. Ja.
Das ist abgefahren, wie einem sowas fehlen kann, ne? Das habe ich jetzt durch Corona gemerkt, dass einfach so dieser fehlende Körperkontakt.
Das ja, ich habe das eben kurz bevor wir uns getroffen haben noch erlebt, wie meine Mutter ihre Schwester seit langer Zeit mal wieder getroffen hat und wie die sich in den Armen lagen. Oh, fand ich total berührend, ja.
Ja, total.
Das ist wirklich ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das da können wahrscheinlich auch alle, die uns jetzt hier zuhören oder dann zuhören werden, irgendwie das mitfühlen, weil das ja so diese ganzen ersten Male, die man jetzt auch wieder erlebt, ne, an Gemeinschaft oder an einfach nur das, was vorher das Selbstverständlichste auf der Welt war, dass man irgendwie zur Oma gegangen ist und die umarmt hat oder ne, dass man das nicht darf oder irgendwie auch Gefahr füreinander ist und so, das ist schon Wahnsinn.
Also ich glaube, das war auch, was mich immer so beschäftigt hat, weil ich arbeite als Physiotherapeutin, das heißt, ich arbeite einfach auch mit vielen Menschen jeden Tag und so dieses, je nachdem, mit wem du dich triffst, du könntest die Person irgendwie anstecken, ne, also man weiß ja nicht, was man in sich dann irgendwie trägt und das war irgendwie auch, da war ich so, immer so auf Abstand, weil ich immer dachte, ich möchte bloß niemanden irgendwie was mitbringen, was keiner irgendwie haben will, ne?
Ja, genau.
Und da muss man erstmal wieder rauskommen.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Ja.
Ich weiß noch, als wir wohne in Köln und als ich glaube, es war die erste Woche, als wieder die Restaurants aufgemacht haben und ich war mit meinem Freund und mit einem befreundeten Pärchen, haben wir uns zum Essen verabredet und wir waren so aufgeregt, dass wir jetzt essen gehen und dass das auch so was so Besonderes sein kann. Ne? Also so dieses, boah krass, wir sitzen in einem Lokal draußen und wir können hier was zu trinken bestellen, mit Kölsch und keine Ahnung. Also ein sehr intensiver Abend auf jeden Fall. Aber das war so... Das, was du gerade meintest, wird auch mit diesen ersten Malen wieder erleben, ne? Dass man, also ich hätte nicht gedacht, dass mal essen gehen sowas Besonderes wieder sein kann. Ne?
Dafür hat sich's fast gelohnt, ne? Dass man
Ja.
das wieder so, so schätzt.
Doch, aber ich finde schon, ich glaube, dass viele, also nicht, ne, ich möchte das jetzt nicht gutheißen, diese Pandemie, aber dass viele wirklich auch nochmal so zu dem zurückgekommen sind, was wirklich wichtig ist, dass diese Umarmungen, dass diese Begegnungen nicht selbstverständlich sind unter gewissen Umständen. Und ja, wie viel das doch auch von einem selbst ist oder für das eigene Gefühl ist, dass man sich umarmt, wenn man sich trifft. So, und wenn das wegfällt oder man sich gar nicht erst sieht, dann fehlt ja ein ganz, ganz großes Stück irgendwie. Ja.
Ja, genau.
Ja. Und aber jetzt sind wir weggekommen von dem, es ging ja jetzt erstmal um, wenn du von der Visionssuche kommst, um die Umarmung. Was ist dann, ist das dieses Erlösen von diesem die ganze Zeit alleine sein oder was ist das Gefühl, was diese Umarmung dann so besonders macht?
Ich glaube, ich meine, es ist auch unterschiedlich, ne, worauf ich mich freue. Aber das kam mir jetzt als erstes, weil ich das so gerade noch in Erinnerung habe, wie das bei mir beim letzten Mal war. Und da war es so dieses Gefühl, ich mache das nicht nur für mich, dass ich da draußen sitze, sondern ich mache das für alle. So, und ich glaube, das ist so wie dieses. Diese Umarmung ist dann wie so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Bestätigung. Ah, da ist noch wer, für den ich das mache. Also so, ja, kann ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das so beschreiben kann. Ja, einfach den Kontakt wieder zu haben. Ja, Gemeinschaft.
Dass man nicht alleine ist.
Genau, nicht alleine ist. Und dass es einen Sinn hat, was ich da tue. So. Ja.
Und dieser Kontakt findet aber ja dann meistens in dieser Gruppe statt, die auch alle alleine waren die Tage vorher, oder?
Genau, als erstes, genau, das Ritual geht 12 Tage und man hat sozusagen die letzten 3 Tage, 3 oder 4 Tage, wo man noch in dieser Gruppe zusammen ist und diese Geschichten hört und teilt. Und das ist dann sozusagen wie so die Ersatzgemeinschaft. Und das ist ja dann nochmal ganz schön, weil alle dann draußen waren und so, man kann, also man weiß einfach, wovon man redet und man, also man weiß, die anderen verstehen einen, auch wenn man irgendwelche komischen Dinge erzählt.
Ja, weil ähnliche Erlebnisse auch gemacht worden sind.
Ja, genau.
Oder,
Ja.
Und
Genau.
fällt es oder ist es für manche auch nach dieser Zeit irgendwie dann trotzdem schwer, sich dann in diesem Kreis zu öffnen? Oder ist das, ist dieser Raum einfach so geschützt, dass alle da offen sprechen über ihre Erlebnisse?
Kann ich natürlich nicht so allgemein sagen, ob das immer so ist, ne? Ich habe das jetzt persönlich immer als sehr offen erlebt, ja. Genau, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ne? Also welche, die da sehr, also mehr Schutz brauchen oder nicht so viel von sich erzählen und manche mehr. Also das, und das ist, finde ich, ja auch so gut, ne? Dass jeder da, ja, sein eigenes Gefühl hat dazu. Das braucht es ja dann auch, ne? Weil das sind ja sehr persönliche und intime Geschichten. Und da bin ich mal froh, wenn jeder da auch nur so viel erzählt, wie gut ist, ne? Weil sonst ist man plötzlich erschrocken, dass man das vielleicht geteilt hat. Genau, aber ich erlebe das so, dass das schon sehr ein offener Raum ist, den man über 12 Tage kreiert hat. Ja.
Und wie oft machst du das?
Ist auch unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr habe ich 4 Visionssuchen und das ist auch schon viel. Also eine
Also an denen du
Visionssuche.
selber dann auch teilnimmst, meine ich, ne?
Ach so, wo ich teilnehme. Nee, also wo ich wirklich selber teilnehme, das macht nicht Sinn so oft, sondern das maximal einmal im Jahr.
Okay, aber du begleitest quasi Menschen dabei viermal jetzt dieses Jahr.
Genau, ja.
Und wo
So sie
seid ihr
denn.
denn? Hm? Ja, so wie sie stattfinden, ne?
Ja, genau, so sie uns. Genau. wir sind. Also, ich arbeite mit unterschiedlichen Kollegen zusammen. Und eine Jugendvisionsgruppe, die haben wir immer im Odenwald. Und jetzt in 2 Wochen bin ich mit einer Kollegin in Detmold im Teutoburger Wald.
Ja.
Total schön unspektakulär.
In Echternstein, ne? Die sind doch da, oder?
Ja, die sind, ja, genau.
Ja.
Ja. Oder eine ist an der Ostsee und eine habe ich noch in Bayern, in der Hölle, so nennt sich das.
Ja, genau.
Ups. Sehr passend. Genau. Am
Hast
Wunder.
du? Nee, Entschuldigung, sag.
Ich wollte nur ergänzen, am wunderschönen Höllbachhof, so nennt sich das.
Hölbachhof.
Ja, ne, Höllbachhof. Ja.
In der
Naja.
Hölle. Hast du für dich im Alltag Rituale, die du für dich einbaust, die dir besonders wichtig sind?
Also, ich weiß gar nicht, ob ich das als Ritual bezeichnen würde, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, dass ich morgens versuche, mir Zeit für eine Meditation einzuräumen, so in den Tag zu starten, einfach um irgendwie mehr Bewusstsein zu bekommen. Und ansonsten ist es so, dass ich sehr viel in die Natur gehe, wenn ich eine Frage habe oder nicht mehr weiter weiß. Und dann mache ich so ein Ritual, das nennt sich Schwellengang. Das hatten wir damals, glaube ich, auch gemacht. Genau. Und den mache ich öfters. Also das ist wie so ein kleines Ritual, wo ich über eine Schwelle gehe und die Natur befrage, was sie denn für Antworten hat, die natürlich eigentlich in mir sind, aber ich gucke sozusagen in den Spiegel der Natur. Genau, das ist so ein Ritual, was ich gerne mache.
Das heißt, wenn du sagst, das haben wir damals auch gemacht, was macht man da?
Das war sozusagen die Solozeit und da
Ja.
seid ihr sozusagen auch über eine Schwelle gegangen.
Ja.
Und eigentlich ist das, du gehst über eine Schwelle in sozusagen einen neuen Raum. Und der Raum ist neu, weil du mit einem Bewusstsein unterwegs bist, dass alles, was dir begegnet, eine Botschaft für dich hat. Und diese Schwelle ist wie so eine Abmachung, dass du jetzt sozusagen mit diesem Bewusstsein unterwegs bist. Und wenn du wieder zurückkommst über die Schwelle, darfst du wieder ignorant sein, sozusagen. Weil eigentlich ist das ja immer so, nach der Wahrnehmungspsychologie, dass wir einfach nur das sehen, was wirklich gerade in uns ein Thema ist. Und so nutze ich diesen Schwellengang dafür, um zu gucken, okay, was nehme ich denn bewusst wahr? Oder und guck einfach mal in diesen Spiegel und dann habe ich oft Antworten, um zu wissen, was einen gerade in mir los ist.
Okay.
Genau. Also, ob ich nur Wunden in der Natur sehe oder nur blühende Blumen, hat vielleicht damit zu tun, was gerade ein Thema ist, sozusagen.
Und schreibst du dir dann Sachen auf oder hast du dir das dann alles im Kopf, den Prozess?
Ich schreibe mir das dann meistens nochmal auf.
Mhm.
Und wenn ich total merke, dass ich da gerade irgendwas brauche, dann rufe ich auch einen Kollegen an und erzähle die Geschichte und man kriegt dann so einen Spiegel. Ja.
Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz bei euch, dass ihr quasi jederzeit euch gegenseitig auch ja, Hilfe seid?
Gute Frage. Ich würde, glaube ich, nicht jeden anrufen von den Kollegen,
Ja.
aber genau, viele von denen sind ja auch mittlerweile mit mir befreundet und da würde ich mich einfach zumuten und dann auch riskieren, vielleicht ein Nein zu bekommen. Aber ja, bisher ist es noch nicht passiert. Ja.
Inga, hast du Rituale in deinem Alltag?
Bestimmt. Das ist natürlich jetzt bewusst nicht. Aber was man vielleicht als Ritual sehen könnte, was ich mit Sicherheit auch manchmal als solches nutze, sind die Spaziergänge mit meinem Hund.
Das
Dass
ist auch
ich,
ritual.
ja, und ich mache auch oft so, dass ich das Handy zu Hause lasse und an manchen Tagen gehe ich wirklich sehr bewusst dann auch durch den Wald, ne, und gucke und oder durchs Feld, wo auch immer, und gucke, was mir so begegnet. Aber es gibt natürlich andere Tage, wo ich nicht als Ritual bezeichnen würde, sondern man nur schnell mal eine
Geht noch
Runde
schnell
gehen muss, weil
raus.
der Hund muss und sonst Stress ist so. Ja, vielleicht würde ich das als Ritual bezeichnen. Bitte du.
Ich überlege gerade, natürlich habe ich gedacht, wenn ich dir die Frage stelle, dann kommt sie bestimmt zurück. Ja, ich überlege so ein bisschen, ob, also ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich lieber. Oder ich denke, es ist nicht gut, Rituale zu haben, weil ich da nicht spontan bin. Aber so wie ihr das gerade schildert, so Rituale, die ja einem quasi auch gut tun und einem ja auch helfen, ich glaube, das habe ich. Ich mache im Feldenkreis einmal in der Woche und das tut mir einfach sehr gut, mich eine Stunde in der Woche einfach auf mich und meinen Körper zu konzentrieren. Und das ist immer ein Kurs und da ja, kann ich einfach lernen oder merke ich bewusster, wie ich mit meinem Körper im Raum bin. Und also früher habe ich auf jeden Fall wirklich auch, wie ähnlich wie du, Ursula, es eben beschrieben hast, wenn man Fragen hat, dass man so in die Natur geht. Das hatte ich früher auch, das habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, mir fast so ein bisschen abgewöhnt, aber eigentlich wieder ein guter. Oder abgewöhnt ist, hört sich an, als ob es so bewusst ist, ne? Das war es gar nicht. Aber es war nochmal gut, dass du es gesagt hast. Also vielleicht wäre das wirklich nochmal was, um mehr in die nochmal rauszugehen und wenn Dinge im Kopf sind, die einen beschäftigen, dass man das in der Natur suchen kann. Aber ich glaube, die Körperarbeit ist es eher bei mir.
Ja, super.
Genau.
Das.
Ist. Wir sagen.
Ich habe gedacht,
Manchmal.
die Körperarbeit kommt manchmal bei mir zu kurz.
Ich habe ja dadurch, dass ich da jeden Tag auch mit Patienten ja zum Teil auch arbeite, merke ich so, was du mit denen machst, könntest du auch mal wieder mit dir machen. Wie auch so.
Das ist gut, genau.
Inga, du wolltest
Ist
gerade was sagen.
ein Ritual, wenn es ein schlechtes Gefühl gibt? Gibt es schlechte Rituale?
Oh, gute Frage. Gibt es schlechtere, gibt bestimmt schlechte Rituale? Also ich habe bei dem Wort Ritual eher immer das, dass es irgendwie ein Intent braucht, also wie so ein Thema, ne? Also und dass man bewusst so einen Anfang und so ein Ende hat und wo man irgendwas damit, also ja, bezwecken will sozusagen. Und für mich ist immer wichtig, dass das Ritual dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Also wenn man anfängt, dem Ritual zu dienen, es einem aber nicht dient, dann wird es schwierig, genau.
Dann ist das vielleicht ein schlechtes Ritual.
Ja, dann ist es ein schlechtes Ritual, genau. Gut, ja.
Ja.
Oder vielleicht auch so selbstzerstörerisches Handeln oder so, dass das würde man vielleicht da nicht Ritual nennen, ne? Wenn du es ja gerade eben auch mit sowas Positivem eben auch belegst, aber dass sowas vielleicht ist.
Ja, oder so, was wollte ich das, genau dieses, wenn man dem Ritual dient, es einem aber nicht dient, ist vielleicht sowas, wenn das jetzt ganz klar ist, das muss so und so ablaufen, keiner versteht aber mehr warum. Und es macht irgendwie so keinen Sinn. Ich glaube, dann ist es verkehrt. Also dann macht es keinen Sinn einfach so, ne?
Also wenn man aufhört zu hinterfragen und Sachen macht, weil man sie macht, was ja ganz, ganz viel passiert, wenn man sich so umguckt.
Das stimmt, ja.
So eine Alltagshölle, ne? Oder Hölle, ist so schlimm. Aber in so, wenn man so im Alltagstrott irgendwie.
Fällt sehr oft das Wort Hölle.
Ja. Hölle,
Das ist genau.
Da wären wir wieder bei den Malle-Hits. Genau.
Der Bogen ist
Der
gespannt.
Bogen, perfekt.
Ich glaube, ich hatte das früher in der Kirche oft. Also, dass ich nicht wusste, also das war ja sehr oder ist ja sehr ritualisiert. Und da wusste ich oft nicht, warum macht man das jetzt? Warum muss ich mich jetzt hinknien? Und wieso muss ich diesen Satz sagen? Also so dieses, wo nicht mehr klar, wofür das denn eigentlich gut ist. Ich glaube, dann hat das keine Kraft.
Richtig gutes Beispiel, weil ich habe mir gerade überlegt, ich war ja auch auf der Waldorfschule und da waren einfach ganz oft Sachen, die ich erst im FSJ, da war ich im Waldorf Kindergarten, erst gelernt habe, warum man manche Sachen wie macht. Und dann war auch ganz normal, man hat seinen Zeugnisspruch oder diese, ne, man spricht morgens den Spruch zusammen. Im Kindergarten war es auch so, ich glaube, man hatte immer für jeden Tag gab es ein anderes Getreide, was gegessen wurde oder so. Und ich habe das auch, also nicht hinterfragt und es wurde einem auch nicht erklärt. Und da habe ich vieles auch einfach nicht verstanden, fand ich sehr lästig dann auch. Aber als man es verstanden hat, macht es schon vieles auch Sinn. Aber wie ging das dir auch so in der Schule,
Mit Sicherheit mit einigen Sachen, ja. Aber ich glaube, ich habe auch so Rituale immer also viel hinterfragt.
Inge?
Weil ja, vieles für mich auch irgendwie echt eine Bedeutung dann hatte. So gibt auf jeden Fall auch Sachen, bei denen es nicht so ist in der Schulzeit, aber ja, ich habe mich jetzt noch mit meiner Freundin über das Goldtröpfchen im Waldorf Kindergarten unterhalten. Das war so, dass man ich glaube,
Nach dem
nach dem
Händewaschen.
Händewaschen, wenn man vom Spielen draußen kam, hat man so ein bisschen so Lavendelöl in die Handfläche bekommen. Und das zum Beispiel fand ich total besonders und fand ich jetzt sehr spannend aus ErzieherInnen-Sicht nochmal zu hören, dass man das macht oder warum man das macht, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber das hat man als Kind natürlich nicht hinterfragt. Es war einfach nur ein besonderer Moment, so. Aber ja.
Ich hatte das tatsächlich, ich hatte mich letztens auf der Arbeit verletzt und wir haben haben so Arnika-Schmerzöl auf der Arbeit. Und ich mache diese Flasche auf und creme meine Hand damit ein und es war genau, also ich glaube, dass es bei uns damals im Kindergarten wirklich dieses, also Arnika-Öl war oder so, aber es hat auf jeden Fall, hat mich das total geflasht, diesen Geruch, den ich gefühlt ewig lange auch nicht mehr gerochen habe. Da musste ich nämlich auch an das Goldtröpfchen denken aus dem Kindergarten.
Goldtröpfchen.
Und
Hat man
dann
euch das
hat
so gesagt? Das ist ein
Man
Goldtröpfchen.
immer, also die Erzieherin hatte dann quasi eine Schale mit dem Öl drin. Und dann gab es immer, man hat die Hände so gemacht, oder man konnte, also wie eine Schale quasi gemacht. Oder manchmal hat man auch quasi mit den Händen wie so ein kleines, also irgendwas gefaltet oder irgendwas. Und dann hat die Erzieherin dann immer mit ihrem Finger in das Öl getunkt. Und dann zwei Tropfen hat man immer auf die Hand bekommen. Und dann hat man es verrieben. Und dann gab es, glaube ich, noch ein. So ein Fingerspiel, ne? Das man dann auch noch gemacht hat, um es noch mehr zu verreiben, irgendwie auch so.
Das
Oder
habe
ein
ich noch
Lied,
nie.
glaube ich, gab es auch noch. Ah, das ja, das war auf jeden
Cool.
Fall ganz schön.
Aber das ist ja ein schönes Ritual. Also wenn es dann ein besonderer Moment angezeigt hat, ist es ja super. Genau. Ja, schön, habe ich noch nie gehört. Spannend.
Ich weiß auch gar nicht, ob das
Goldtröpfchen.
ein Waldorf-Ding ist. Nee, wobei.
Ich vermute es mal.
Nee, aber eigentlich also meine Freundin ist keine Waldorferzieherin.
Ah, okay.
Ja, okay, ja, vielleicht ist es einfach,
Aber
aber ja.
ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht können uns da die HörerInnen weiterhelfen.
Gab
Schreibt
es bei
uns.
euch Goldtröpfchen im Kindergarten? Das wäre doch mal wichtig.
Nein.
Ob Waldorf oder nicht.
Ja.
Sehr schön.
Ihr Lieben, ich glaube, in Anbetracht unserer maximalen Podcast-Länge müssen wir hier leider einen Schnitt machen, also zumindest langsam
zum Ende kommen, gell?
Aber wir können ja trotzdem noch in der Leitung bleiben.
Stimmt. Genau.
Genau. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, liebe Ursula, für diesen Einblick.
Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr berührend einfach, was du erzählt hast.
Ja, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Das finde ich super. Und mit mir wart.
Sehr schön.
Dann verabschieden wir uns von den HörerInnen.
Genau. Und, einen schönen Tag euch noch bei allem, was ihr jetzt noch tut.
Genau.
Und viel Freude und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wow.
Tschüss.
Keine Ahnung. Auch noch nie gesagt.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi. So, jetzt stopp
oh Gott,
ich
oh Gott.
Ihr Lieben, das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für heute mit Ursula Weltring. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schon in 2 Wochen heißt es wieder Bibilinga Raum für, dann wieder mit 9 tollen GästInnen. Wir freuen uns drauf. Eine gute Zeit bis dahin.